Im Süden von China, rund um den Lugosee, lebt das Volk der Mosu. Die Mosu sind bekannt für ihr harmonisches Zusammenleben. Bei ihnen gibt es keine Eifersucht, keine Gewalt und keinen Krieg. Gegensätze wie Arm und Reich kennen sie nicht. Machtstreben ist ihnen fremd.
Wo die freien Frauen wohnen, ist nicht der erste Film, den ich über die Mosuo, dieses Volk im Südwesten Chinas, sehe. Aber alle anderen Filme konzentrierten sich auf einen Teilaspekt, meist auf die als exotisch betrachtete Familienstruktur und das Liebesleben. Bei diesem Film habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass das gezeigt wird, was mir bei allen anderen gefehlt hat. Die Subsistenz, auf Deutsch, wovon leben diese Leute? Und damit arbeiten Ushima Daisuke, Daniela Paar und Dagmar Margot-Dotter Fricke die Grundzüge einer matriarchalen Gesellschaft heraus. Die Menschen leben von Ackerbau und Viehhaltung. Das Land gehört der matrilinearen Sippe. Im Film sieht man Nachbarschaftshilfe, das gemeinsame Ernten auf den Feldern, das mit einem fröhlichen Picknick endet. Viehfutter darf ungefragt nebenan geschnitten werden. Bei einem Fest kommen die Nachbarn vorbei. Immer wieder sieht man Menschen, die einander Essen reichen, Kinder, die ihren Familienmitgliedern kleine Bissen entgegenhalten. Fürsorge ist hier der zentrale Wert. Die Szenen im Zentrum des Hauses um das Herdfeuer zeigen heitere, gelöste Menschen. Anscheinend wird in dieser Kultur viel gesungen. Ein wahrer Sangeswettstreit wird bisweilen ausgetragen. Unnötig zu sagen, dass diese Frauen sich ungehindert vor und hinter dem Haus auf Straßen und Dorfplätzen bewegen und sich häufig treffen, um zu plaudern oder gemeinsame Arbeiten zu verrichten. Besonders beeindruckend fand ich die Szene, in der es um eine junge Mutter mit ihrem Neugeborenen ging. 40 Tage nach der Geburt, so hieß es, werden Mutter und Kind von Familie und Nachbarn umsorgt. Eine Zeit, in der sich das Urvertrauen bilden kann. Was ich brauche, wird zu mir kommen. 40 Tage. Diese Zahl ist uns nicht unbekannt. Bei Wikipedia fand ich die Angaben, dass diese Zahl dem hebräischen Buchstaben Mem zugeordnet war, der ursprünglich wellenförmig war als Symbol für Wasser, fließende Zeit und auch für Materie. Eine Schwangerschaft dauere 40 Wochen, heißt es da. Aber schon vor den Ergebnissen meiner Recherche denke ich in diesem Moment, ja, das ist es. Da kommt sie her, die heilige Zahl 40. Das macht endlich Sinn. Hier ist der Ursprung in der Verehrung der Mütterlichkeit, eine Verehrung, die auch in der Verehrung der Göttinnen der Mosuo zum Ausdruck kommt. Auch sie entspricht den Grundzügen einer matriarchalen Gesellschaft, wie sie Heide Göttner Abendroth herausgearbeitet hat. Das Göttliche zeigt sich in einer als mütterlich begriffenen Natur. Beim Betrachten des Films hatte ich das sonderbare Gefühl, gar nichts Fremdes zu sehen. Ich fühlte mich wie in einer wiedergefundenen Erinnerung, als käme ich in ein lang verlorenes Zuhause. Ja, genau so müsste es eigentlich sein. Genau so war es, so fühlte es sich für mich an. Tatsächlich ist das deutsche Wort Oheim, das auch im Film vorkommt, ein Relikt aus einer Zeit, die im Film gegenwärtig ist. Der Oheim ist der Mutterbruder, der auch bei uns einst besondere Pflichten gegenüber den Kindern seiner Schwester hatte. In der mütterlichen, matrilinealen Sippe ist er die männliche Bezugsperson für die Kinder. Der Film arbeitet diese Merkmale sehr deutlich heraus. Die Fürsorge, die Gemeinschaftlichkeit und die Achtung vor der Würde des Individuums. Als die Hauptfigur des Films, die junge, tüchtige Adama, die vielleicht eines Tages die Matriarchin ihrer Familie sein wird, überlegt, ob sie in die nächstgrößere Stadt arbeiten gehen soll, wendet sie sich an ihren Onkel. Der berichtet ihr von seinen Erfahrungen. Niemand erteile bei den Mosuo einen Rat, heißt es dazu. Man erzähle immer nur von den eigenen Erfahrungen. Wenn das den Tatsachen entspricht, ist damit genau diese Haltung der Achtung belegt. Niemand glaubt, jemand anderem sagen zu dürfen, was diese zu tun habe. In einer patriarchalen Gesellschaft sind solche Übergriffe die Grundlage. Doch die Mosuo leben nicht in einem Garten Eden fernab der Welt. Im Film werden Touristenbusse gezeigt, deren Insassen an der Grenze zum Gebiet der Mosuo Eintritt bezahlen müssen. Dafür, so heißt es, wollen sie auch etwas erleben. Was sie erleben wollen, auch daran lässt der Film keinen Zweifel. In einem Musical wird den Touristen das heitere Fenstern der Mosuo-Männer zu den Blumenzimmern im Lande der Töchter vorgeführt. Frauen in Mosuo-Tracht kennen diese Touristen auch aus den Nachtclubs ihrer Städte und Frauen in Mosuo-Tracht warten in einem gewissen Haus auf Kundschaft. Und was die freien Frauen von der Prostitution halten, wird uns in Zeiten der Debatte um Prostitutionsgesetze quasi in einem Nebensatz erläutert. Sie haben es geschafft, den Schandfleck vom Randbereich ihres Territoriums zu entfernen. Es wäre für mich ganz interessant gewesen, zu erfahren, wie. Dass die Mosuo selbst nicht gerne über ihre Liebesbeziehungen sprechen. Nun ja, nach jahrzehntelanger Heimsuchung durch ein selbstherrliches Staatsregime, gefolgt von hemmungslosen Sextouristen, pietätlosen Ethnologen und sensationsgierigen Journalisten, sollte einen eine solche Zurückhaltung nicht allzu sehr wundern. Wie es vor all dem war, dürfte also nur schwer herauszubringen sein. Auch in diesem Film wird betont, dass die Männer nur über Nacht zu ihren Freundinnen kommen. Adama holt sich aber Rat bei ihrem Onkel, dessen Frau eine Chinesin ist, die eine Suppenküche aufgemacht hat. Nanu, ist er doch mit ihr verheiratet? Lebt er etwa mit ihr zusammen? Der Film zeigt die Initiation der jüngsten Tochter des Haushalts. Dabei erhält sie auch Geldscheine. Geld brauche sie nicht, heißt es dazu. Das Land ernähre die Sippen. Dabei fragte ich mich, ob diese Aussage wirklich so zutrifft. Gewiss, das Geld ist genauso ein Artikel, der weiterverteilt wird, wie die Nahrung. Aber ein großer Teil des Filmes handelt von den Jobs der tüchtigen Tochter, die mit einem Motorroller unterwegs ist. Ich glaube kaum, dass der im Tauschgeschäft erstanden wurde, zumindest das Benzin dafür nicht. In einem anderen Film, den ich gesehen habe, musste eine Tochter arbeiten, um Medikamente zu bezahlen. Hier sieht man, wie Adama im Krankenhaus Geld überreicht für die Behandlung einer gestürzten Touristin. Ob nur die Touristin Behandlungen im Krankenhaus bezahlen muss? Im Film wird davon gesprochen, wie friedlich diese Gesellschaft sei. Wenn man die Menschen sieht, will man dies glauben. Trotzdem reicht die Aussage allein dafür nicht aus. Mir fehlten dafür Belege, die schärfere Kritiker als ich wohl verlangen würden. Es ist schön, einen Film zu sehen, in dem die Frauen im Mittelpunkt stehen. Trotzdem frage ich mich, was denn die Männer machen? Gut, sie helfen bei der Feldarbeit, sie räuchern das Schwein vor dem Fest und kochen Buttertee. Aus anderen Quellen habe ich die Information, sie seien für das Schlachten, das körperlich schwere Pflügen und die Versorgung des Großviehs zuständig. Auch dass sie als Wanderarbeiter tätig seien, konnte ich nachlesen. Der Onkel Adamas erzählt ihr dann auch, er sei froh, dass er nicht mehr umherreisen müsse. Die Frauen trügen die Hauptlast der landwirtschaftlichen und häuslichen Arbeit, lese ich in einem Artikel. Auf die Frage nach dem Ideal der Tüchtigkeit einer Frau habe man ihr geantwortet, die Männer täten ja nichts, erklärt die Journalistin. Also doch keine so eifrigen Helfer im Haushalt, wie der Film postuliert? Ich würde gerne wissen, wie ihre Position genau ist und was die Frauen und Männer am Lugusee von den Sitten des Patriarchats halten, falls sie sich denn dazu äußern. Kennen sollten sie es, schließlich steht in jedem Haus ein Fernseher. Das Paradies ist vermutlich auch dort nicht zu finden. aber dennoch das bedeutsame Beispiel einer Welt, in der es eben auch anders geht und in wichtigen Bereichen sicherlich besser. Denn was es hier bestimmt nicht gibt, sind verprügelte Ehefrauen, uneheliche Kinder und hungernde Waisen. Diese Schande kennt das Volk am Logosee nicht. Wo die freien Frauen wohnen, wird im Rahmen des 14. Filmfests Frauenwelten am Dienstag, den 25. November um 18 Uhr im Studio Museum gezeigt. Oh,